Mal wieder Wetterleuchten über Ampeldeutschland, hätte man sich fast denken können. Schließlich beginnt am Samstag der FDP-Parteitag. Und von ihrem Häuptling Christian erwarten die Delegierten vom Stamme der FDP politische Kriegsbemalung, neudeutsch 12-Punkte-Plan für eine Wirtschaftswende. Die Koalitionspartner schwanken zwischen Gelassenheit und nervösen Zuckungen. Steckt dieses Mal mehr dahinter? Hat der Parteichef die Hand an der Notbremse? Auf Profilierungskurs. Wie weit geht die FDP? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Otto Fricke ist bei uns, haushaltspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Annika Klose, der SPD-Bundestagsfraktion. Sie sind unter anderem Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Christina Dunz ist beim Redaktionsnetzwerk Deutschland stellvertretende Leiterin des Hauptstadtstudios. Redaktionsnetzwerk Deutschland, ein Zusammenschluss mehrerer Zeitungen, unter anderem der Hannoverschen Allgemeinen und der Leipziger Volkszeitung. Und schließlich Frank Ameyer, der Schweizer Journalist. Sie schreiben für den Cicero und die Zeitung Sonntagsblick, eine Schweizer Zeitung. Herr Fricke, Ihr Parteichef hat kürzlich auf die Frage, ob er die Ampelregierung platzen lassen würde, gesagt, es gibt keinen Blankoscheck in der Politik. Dann wäre ich doch erpressbar. Ich glaube, Sie haben die Frage in dieser Fernsehsendung auch gestellt, Frau Dunz. Wenn ich das, also nochmal, es gibt keinen Blankoscheck in der Politik, dann wäre ich doch erpressbar. Also Blankoscheck für eine Koalition. Das heißt, das Platzen der Koalition durch die FDP ist nicht ausgeschlossen.
Das ist sehr schön formuliert, aber im Endeffekt gilt das für alle Parteien, die in einer Koalition sind, im Bund und im Land, und das gilt schon seit der Existenz der Bundesrepublik Deutschland. Keine Partei gibt einen Blankoscheck. Weder würde die SPD einen Blankoscheck geben im Bereich Arbeit und Soziales oder gar Rente, noch würden die Grünen bei der Frage, wie wir die ganzen Fragen des Klimas hinbekommen, einen Blankoscheck geben, nach dem Motto, ja, das machen wir auf jeden Fall oder das machen wir auf jeden Fall nicht. Und das bedeutet das und nichts anderes mehr. Und der Rest ist dann immer eine Frage, was ist die Position der einzelnen Parteien? Und dann kommt die eigentliche politische Arbeit, nämlich wie kriege ich das im Kompromisswege zusammen?
Frau Klose, hat die SPD Angst vorm Platzen dieser Koalition?
Naja, was heißt Angst vorm Platzen? Erstmal würde ich sagen, wir alle haben miteinander einen Koalitionsvertrag ausgehandelt und unterschrieben. Und das ist ein Commitment, was grundsätzlich für 4 Jahre gilt. Und ich glaube, dass alle, die diese Verantwortung übernehmen, zu regieren, sich dem bewusst sind und auch bewusst sein müssen, dass es da kein easy way out gibt. Also, dass das ja eine große Tragweite hat, wenn man sowas platzen lassen würde. Und ich habe den Eindruck, dass wir nicht an dem Punkt sind, wo das der Fall ist. Aber ja, natürlich, die vielen Diskussionen machen schon Bauchschmerzen, das muss man so sagen. Aber ich bin nach wie vor optimistisch und glaube, dass wir gemeinsam auch noch sehr viel vorhaben tatsächlich.
Und uns Ihnen verdanken wir die Erkenntnis, dass Christian Lindner A, keine Blankoschecks ausstellt und B, nicht erpressbar ist. Aber ist es tatsächlich möglich, dass diese Ampelkoalition platzen könnte, weil zum Beispiel irgendjemand die Nerven verliert?
Das ist absolut möglich. Und ich fand die Antwort deshalb so interessant, weil ich glaube, wenn man SPD und Grüne gefragt hätte, hätte man grundsätzlich vorausgestellt, wir wollen bis Herbst 2025 regieren. Und dann kann man ja sagen, wir haben vielleicht noch schwierige Zeiten vor uns und kann das ein bisschen einschränken. Aber er hat es ganz bewusst offen gelassen. Und das ist auch das Beunruhigende daran, weil es große Krisen in der Welt gibt. Wir haben den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und wir haben die Eskalation im Nahen Osten. Und schon deshalb müsste man sagen, Deutschland muss im Moment krisenfest durch diese Zeit gehen und darf nicht zündeln und nicht damit spielen. Und Herr Lindner hat diese Frage einfach offen gelassen und damit trägt er dazu bei, dass diese Unsicherheit besteht.
Herr Mayer, Klappern gehört ja zum Geschäft, auch in der Politik. Aber was wir jetzt hier zwischen den Ampelparteien doch seit einer geraumen Zeit sehen, ist das mehr als das übliche Imponiergehabe oder das Profilieren? Steckt da doch mehr dahinter?
Also ich bin es natürlich aus der Schweiz gewohnt, da sind 4 Parteien in der Regierung und also man kann sagen, auch die AfD ist drin, das ist auch noch die größte. Und da wird nur diskutiert und nur gestritten und am Schluss wird entschieden und es funktioniert. Jetzt sage ich, das ist vielleicht in Deutschland noch nicht so genetisch wie bei uns. Aber ich muss sagen, ich verstehe nicht, dass Sie finden, weil die Welt in einer gewissen Krise ist. Ich habe ein Alter, wo ich solche Krisen mit Atomschlagkrisen erlebt habe. Also das ist nicht so neu. Dass dann irgendwie die deutsche Demokratie angehalten werden muss. Man muss einig werden und geschlossen werden. Ich habe Spaß daran, wie in dieser Ampelzeit. Ich habe schon mehrmals dazu gesprochen, wie da diskutiert wird. Das ist ein Üben, da wird diskutiert, da ist eine Auseinandersetzung. Und ich habe mal gesagt, dazu gehört im Grunde genommen sogar die Opposition. Auch die Opposition, ich rede jetzt von den Verantwortungsparteien, also von der CDU, auch die spielt ihre Rolle eigentlich, wenn ich so betrachte, vortrefflich. Die ist bei uns, ist sie in der Regierung, hier ist sie eigentlich nicht in der Regierung, aber irgendwas funktioniert in diesem Land und ich habe Spaß daran.
Darf ich kurz dazu sagen, dass die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und der frühere Stabilitätsanker in Europa, der Deutschland immer war, dass es an denen einen anderen Anspruch gibt, dass der mehr Sicherheit und Ruhe in die Welt tragen muss, als es im Moment der Fall
gut,
ist.
Gut, wer erhebt diesen Anspruch?
Das Sie. Eigene Land.
Sie, das, was das eigene Land? Sie.
Und die europäischen
Also
Partner,
übernehmen
natürlich.
Sie sich nichts. Mir wird unheimlich, wenn von Deutschland dieser Macht gesprochen wird.
Es geht nicht, es geht um eine Wirtschaftskraft.
Nein, das ist ein Auftritt, den trage ich schlecht.
Es geht um eine Wirtschaftskraft.
Ja, ja.
Und natürlich hat das auch eine Machtkomponente, das ist wahr.
Ja.
Aber wenn es ein Land gibt, das bisher die europäischen Partner zusammenhalten konnte, war das die deutsch-französische Achse. Und ein Partner davon ist Deutschland.
Die Neigung.
Und damit
die Neigung, die Demokratie klein zu halten, wäre ein ganzes Abendthema. Das können Sie,
genau,
muss ich sagen.
Genau, das wäre ein Proseminar zum Thema Demokratietheorie. Ich gehe mal zum Thema zurück. Herr Fricke, Sie haben ja Tapferkeit gelernt in einer ganz bestimmten Situation. Wenn Sie sich nämlich die Umfrageergebnisse für die FDP auf Bundesebene ansehen, 5%, manche sagen 4%, es waren mal 11,5% bei der letzten Bundestagswahl. Die Grünen haben sich relativ gut gehalten. Die SPD hat ja auch ganz schön federn lassen müssen. Aber keine Verluste sind so deutlich wie die bei Ihnen. Kann man daraus schließen, dass die, wenn die FDP auch die meisten federn lassen musste in Umfragen, seitdem es die Ampel gibt, die FDP auch am meisten falsch gemacht hat in der Koalition?
Naja, wenn man sagt, die Umfragen bestimmen, ob jemand was richtig oder falsch gemacht hätte, dann würde ich ja Demokratie so verstehen, dass es nach der Frage geht, du musst zwischendurch immer gute Umfragewerte haben. Und jetzt nehme ich nochmal die Grünen als Beispiel. Die waren in ihren Umfragen ja schon viel, viel weiter nach oben und sind auch wieder auf das... sie waren auch nach dem Wahlkampf sehr viel weiter oben und sie sind gegenüber dem Ergebnis der Wahl, sind sie jetzt wieder auf das Niveau der Wahl zurück. Es ist immer eine Momentaufnahme. Und da kann ich Ihnen nur sagen, ich mache jetzt seit 2002 als Bundestagsabgeordneter Politik, ich bin auch schon mal aus dem Parlament rausgefallen und weiß, dass diese Frage, ob eine Umfrage stimmt oder nicht stimmt. 2013, als wir rausgefallen sind, hatten wir Umfragen, die uns immer drin gesehen haben und sind rausgefallen. 2017 hat man bis ungefähr 2 Monate vor der Wahl gesagt, die FDP hat keine Chance, wieder reinzukommen. Wir sind zweistellig reingekommen. Das ist übrigens vor der Wahl 2021 auch nicht anders gewesen. Nein, man muss einfach sehen, es gibt für alle Parteien Situationen, gerade wenn sie in der Regierung sind, da wird gesagt, oh, du hast was Neues gemacht, das passt mir aber gar nicht oder du hast nicht genug durchgesetzt. Und dann schaut man bis zur Wahl, was passiert. Und bei der Wahl kommt dann nicht nur die Frage, was hast du gemacht, sondern auch, was erwarte ich möglicherweise mit dir in der Zukunft. Nein, ich glaube, eine Partei, die nur nach unten guckt, weil da eine 5%-Hürde ist, die stolpert. Eine Partei, die sagt, ja, ist kritisch, die Umfragen sind so, wie sie beschrieben, aber das heißt nicht, dass ich meinen Kurs verlasse oder gar sage, oh, ich ändere jetzt inhaltlich meine Politik, weil sonst könnte ich möglicherweise nicht 5-10% bekommen. Ich glaube, die Frage, wo wir dann landen, ist noch bei keiner Partei geklärt.
Frau Klose, sind Sie froh, dass Sie die FDP in der Ampelkoalition haben, so als Kugelfänger, der die Prügel abkriegt und dann achtet man nicht so sehr auf die beiden anderen Parteien? Es ging um die Frage, wer macht am meisten falsch? Offensichtlich fahren Sie ja noch FDP, SPD hat auch viel verloren, aber immer noch besser als die FDP.
Nein, überhaupt nicht. Und so würde ich das auch überhaupt nicht bewerten, die Situation. Ich glaube, was man halt anerkennen muss, ist, dass da drei doch sehr unterschiedliche Parteien zusammenkommen und dass eine Koalition ist, die halt schon auch lagerübergreifend ist. Also ich meine, SPD und Grüne sind sich in vielen, gerade auch sozial- und umverteilungspolitischen Themen, glaube ich, sehr viel näher, als es die FDP eben ist. Und das wussten wir von Anfang an und das ist auch in Ordnung so. Und sicherlich wäre es an der einen oder anderen Stelle einfacher, wenn man quasi eine Koalition schmieden würde, die nur aus einem Lager kommt. Aber dazu gab es auch einfach überhaupt gar keine Mehrheit nach der letzten Bundestagswahl. Und es gibt auch Themen, an denen wir einfach wirklich sehr nah beieinander sind. Gerade was das ganze Gesellschaftspolitische angeht, was halt wirklich
16 Jahre... Cannabis-Legalisierung, Streichung, Paragraph 219a sind auch aus Ihrer Sicht wichtige Dinge.
Abschaffung des Blutspendeverbots für homosexuelle Männer. Also auf der gesellschaftspolitischen Ebene ist schon echt einiges zu tun gewesen und ist auch zu tun. Aber das Kugelfangen, also ich glaube nicht, dass einer von uns dann gut ist, wenn der andere möglichst viel abbekommt. Sondern wir sind dann gut, wenn wir es hinkriegen, die Projekte, die wir uns vorgenommen haben, auch am Ende wirklich gut umzusetzen. Und wenn dieses Land vorankommt. Und ich finde, dass die Bilanz der Ampel da wirklich gar nicht so schlecht ist. Also wir diskutieren viel, das ist wahr. Das ist wahr, das ist das Land auch nicht gewohnt, weil unter der Regierung Merkel immer ziemlich viel auch ja, wegverwaltet wurde. Und jetzt sind halt
wirklich...
War die
SPD meistens mit dabei?
Ja, war mit dabei und hat dann doch recht geräuschlos mitregiert und relativ schlechte Wahlergebnisse eingefahren, bis auf 2021, wo Merkel jetzt nicht mehr angetreten ist. Die FDP hat eine ähnliche Erfahrung gemacht, als sie da in dieser Regierung mit drin war. Und das heißt, die Juniorpartner haben da immer ordentlich Federn gelassen. Von daher kann ich das schon auch verstehen, wenn da eine gewisse Profilierung so an der Polarisierung auch nötig ist. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich gucken, dass wir zusammenbleiben und die Projekte dann auch aufgesetzt kriegen und dass wir eben auch den Menschen am Ende eine Sicherheit vermitteln, dass wir die Lage im Griff haben, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle unterschiedliche Antworten gibt. Dass man sich eben findet und Kompromisse schließen kann.
Herr Mayer, Sie sind ja ein Gralshüter des Liberalismus. Schmerzt es Sie, dass in Deutschland nach diesen Umfragen nur 5% der wahlberechtigten Bevölkerung liberale Parteien oder eine liberale Partei, eine liberale Weltanschauung gutieren, für gut halten?
Das ist schon ein Problem, aber es ist natürlich ein deutsches Problem, dass der Freisinn, ich benutze jetzt mal das schöne Wort, das ist für mich das schönste Wort der politischen Sprache ist, Freisinn. Ich sage immer, ihr würdet euch auch lieber freisinnig nennen, könnten Leute was mit dem Wort anfangen und nicht Buchstaben. Aber gut, dass Deutschland diese Kraft nie entwickeln konnte, hat natürlich mit 1848 zu tun. Bei uns wurde die Republik war ein Erfolg, sie wurde geschaffen, in Deutschland scheiterte sie. Die Liberalen, jetzt mal im traditionellen Begriff, haben in Deutschland einen ganz, ganz harten Boden. Aber sie sind unglaublich wichtig. Und wenn Sie sagen, ja, ja, Sie sind mit den Grünen näher zusammen, täuschen Sie sich nur nicht. Aber Sie sind vielleicht ein Sozialdemokrat in anderer Generation. Aber den Sozialdemokraten ging es immer in der Regierung dann am besten, wenn sie sozialliberal mit den Liberalen zusammengearbeitet haben.
Denn außer 82, da hat die FDP den Bettel hingeschmissen.
Ja,
da
dann hat sie,
nicht
ihn,
so
ich sag ja,
sie naja, hat den hingeschmissen. Da würde ich sofort widersprechen. Ja. Es war die SPD, die ihren Kanzler nicht mehr in dem Kurs stützen konnte und hat dann gesagt, bevor es so kommt, machen wir es andersrum. Und das hat ja nachher auch jeder bestätigt. Es ging dann auch nicht mehr, weil Gemeinsamkeiten aufgebaut
waren. Darf ich da jetzt noch etwas sagen? Ja, ist schon gut. Auch Kohl konnte. Wenn die Liberalen in einer Regierung sind, ist irgendwo eine gewisse, nicht nur wirtschaftliche Vernunft, sondern die Vernunft des modernen liberalen Staates, den wir ja mögen, hoffe ich. Diese moderne liberale Demokratie, die braucht den Freisinn. Das ist ein Teil seiner Kultur. Es ist Urkultur. So wie die Sozialdemokratie, das zweitschönste Wort der Politik, Sozialdemokratie, die zusammen haben letztlich den modernen Sozialstaat geschaffen. Und nicht mit den Grünen. Der Erweckungsbewegung können Sie entsagen, aber die Liberalen, auf die können Sie nicht verzichten.
Also ein richtiges politisches Eheanbahnungsinstitut hier, die zukünftige SPD-FDP-Koalition, hat nur einen Haken, reicht nicht. Also dann ist es so der gut, Zeit. Kann keine Partei
von Ihnen
beiden, keine Ihrer beiden Parteien abschneiden. Frau Dunz, bei diesem 12-Punkte-Plan, der jetzt veröffentlicht worden ist, da beginnt der erste Satz Deutsch oder heißt der erste Satz: Deutschland fällt im globalen Wettbewerb zurück. Im Standortranking sind wir jetzt nur noch auf Platz 22 statt auf Platz 6. Das ist ja eine Anklage an den Zustand Deutschlands, aber die FDP ist ja in der Koalition dabei. Also würde diese Anklage doch auf Sie selbst zurückfallen?
Ja, das war so ein würde ich mal sagen, aber eher in Richtung des Wirtschaftsministers gedacht und dann, und auch des Bundeskanzlers. Das ist ja für die FDP etwas schwierig, dass sie die Erwartung ihrer Klientel ist ja, dass sie für die Wirtschaft etwas tut. Und da schwächelt es. Und der Finanzminister muss viele Entscheidungen mitvertreten, auch mitfinanzieren, für die er nicht unbedingt ist und kann sich nicht in der Wirtschaft so profilieren. Und jetzt grätscht er rein in das Ressort des Wirtschaftsministers von den Grünen, Robert Habeck, der im Übrigen dieselbe Analyse hat, nämlich dass es ein Wachstumsimpuls braucht. Und dass die Wirtschaft in Deutschland zu schlecht ist. Ich wollte zu Herrn Fricke noch eins sagen. Auch wenn Sie auf die Umfragewerte nicht schauen, müssten Sie darauf schauen, was seit der Beteiligung in der Ampel in den Ländern passiert ist. Ja. Bei allen Landtagswahlen, da ging es nicht um Umfragen, sondern ging es um Ergebnisse. Und da sind sie entweder rausgeflogen oder aus der Regierung geflogen oder haben stark verloren. Und was jetzt mit diesem 12-Punkte-Papier versucht wird, ist einerseits, Sie haben das eingangs gesagt, den Parteitag anzuheizen und FDP pur zu machen. Und im Übrigen ist das, finde ich, völlig legitim.
Dafür sind Parteitage
da. Die SPD hat im Dezember nichts anderes gemacht und hat eine Reform der Schuldenbremse gefordert und eine einmalige Krisenabsage, auch eine Kampfansage an die FDP. Das wurde weggeatmet und jetzt hat sich ja die SPD auch einigermaßen still verhalten. Außer, dass sie einmal klar gemacht hat, es wird nicht so kommen, wie sie das sich jetzt auf dem Parteitag denken. Aber ja, das ist das Spiel in einer Koalition
mit mehreren Parteien. Die jeweiligen Kommentare dazu. Hubertus Heil hat zu ihrem 12-Punkte-Plan gesagt, das sei Parteitagsfolklore. Das wird nicht Wirklichkeit werden, eine Regierungskoalition. Das könnte man natürlich auch über die Diskussion zur Schuldenbremse auf dem SPD-Parteitag im Dezember sagen. Warum macht man es dann eigentlich?
Also gut, wir haben
für das psychologische und die politische Psychologie Verständnis, aber klar, weil es so funktioniert.
Ja, und gut, so funktionieren muss. Wenn ich das ist, glaube ich, das, was wir in Deutschland verlernt haben. Deswegen war ich auch dankbar für die Frage des Diskurses. Wir haben durch die Jahre Merkel, und ich habe das ja selber erlebt, ich war haushaltspolitischer Sprecher in der Zeit mit Frau Merkel und ich bin jetzt haushaltspolitischer Sprecher. In der Zeit von Frau Merkel, da wurde nicht diskutiert, da wurde gesagt, das entscheidet oben eine kleine Gruppe und dann musste das so gemacht werden, Schlussende aus. Jetzt diskutieren wir. Und damit können wir auch zeigen, was sind die Positionen. Wir müssen dann aber auch wieder lernen, den Kompromiss zu erklären. Und da sage ich sehr selbstbewusst für die Haushälter der Koalition, wir drei, Dennis Rohde, Sven-Christian Kindler, Dennis Rohde von der SPD, Sven-Christian Kindler von den Grünen und ich, wir haben ganz viele Diskussionen. Da ist aber essentiell, dass ich weiß, wie denkt denn die SPD, was ist für sie wichtig oder warum kann sie etwas nicht mitmachen und nicht, pass mal auf, das ist meine Meinung, die muss ich jetzt durchsetzen. Und das haben wir als Deutsche verlernt.
Aber ist denn die Art, Herr Mayer, wie die FDP oder andere Parteien dann Erwartungshaltungen bei ihren Anhängern erzeugen? Also wir schaffen die Rente mit 63, höhere, noch stärkere Sanktionen beim Bürgergeld, Abschaffung des Solis, Moratorium der Sozialleistungen. Wenn das alles nicht kommt, ist eine Erwartungshaltung bei den Anhängern der Partei, in dem Fall der FDP, erzeugt worden, die sie aber nicht erfüllen kann. Welchen Sinn macht
das? Ja, keine kann ja ihre die Erwartungen, die sie in sich selbst hat und die Wählerin sie wiederum haben, erfüllen. Aber sie kann markieren, da würden wir stehen, das möchten wir. Und da ist ja viel Vernunft drin, da kann man im Detail diskutieren, aber da ist viel Vernunft drin. Aber das ganz Wichtige wäre vielleicht, jetzt richte ich mich an die Kollegin, dass unsere Kollegen und Kolleginnen nicht alles, was in der Ampel ist, zum, sagen wir, halben Skandal macht. Also jetzt verjagt die Ampel, jetzt wird Deutschland schwach in dieser Welt der Krisen und weiß der Teufel was alles, sondern dass man das inhaltlich nimmt, gelassen nimmt, diskutiert. Denn es ist noch interessant, Sie haben die Merkel-Zeit angesprochen. Da hat man das politische Leben runtergedimmt, bis die Einzelnen sich nicht mehr erkannten. Und zwar es waren ganz verschiedene, aber sie erkannten die Verschiedenheit gar nicht mehr. Man hat die Politik total gelähmt, und zwar sehr lange. Und das, was jetzt geschieht, ist auch eine Wiederbelebung der deutschen Demokratie mit dieser wunderlichen Ampel, die es so noch eigentlich nicht gegeben hat. Und wenn man dem als Demokrat empfinde ich das alles eigentlich positiv. Auch dort, wo ich nicht einverstanden bin, und das geht ja gar nicht, ich kann ja etwas positiv finden, das ich nicht teile als Meinung, aber dass es diese Meinung gibt. Und das finde ich im Grunde genommen ganz toll, was jetzt passiert. Und die Einstellung dazu, man müsste auch werben. Jetzt sage ich etwas, was der Journalist natürlich an sich nicht darf. Aber an sich müsste man doch dafür kämpfen, dass man das in der breiten Bevölkerung gesagt wird, die sollen ruhig aufeinander losgehen, dann erkenne ich, wer ist
wer. Die breite Bevölkerung hat das absolut satt. Die breite Bevölkerung hat so viele Probleme und so viele Sorgen, dass sie gerne auch mal etwas ruhigere, eine ruhigere Politik hätte. Und im Übrigen können Journalisten ja in der Regel das beschreiben, was die Politik macht. Und wenn sich eine Koalition sehr stark streitet, dann wird das abgebildet. Und wenn einer der Partner offen lässt, ob er drin bleibt oder nicht, wird auch das abgebildet. Und das ist, glaube ich, auch guter Journalismus.
Aber Frau Dunz, die Frage, der Vorwurf schwingt ja da immer mit, Deutschland sei in der Frage, wie man mit Politik, mit Konflikten in der Politik umspringt, zu erratisch und vielleicht auch zu humorlos.
Absolut. Ja, humorlos, das würde ich unterstreichen. Da würde ich auch, das würde ich auch breiten. Ich glaube, wir sind insgesamt ein Land, das immer so sehr ernst an die Dinge herangeht. Manches auch schwerer nimmt als andere Länder. Ich finde das trotzdem einen absolut legitimen Weg, weil das, was im Moment an Problemen liegt, also wir haben ja den Klimawandel schon halb wieder vergessen bei den ganzen Kriegen und Krisen anderer Art, die wir haben. Und dass man da sehr ernst an dieses Problem rangeht und sich auch wirklich Gedanken macht und das ja auch mal für bare Münze nimmt, was Politikerinnen und Politiker sagt, das ist nicht die schlechteste Art.
Aber ich würde auch wirklich mal sagen wollen, genau das ist ja auch schon der Punkt, was auch mit Kern des Ampelstreits am Ende ist. Wir haben so große Herausforderungen und wir haben uns einen extrem, finde ich zumindest, ambitionierten Koalitionsvertrag geschrieben, was wir in diesen 4 Jahren alles machen wollen. Und vieles davon haben wir ja tatsächlich auch schon angestoßen. Zum Beispiel, dass wir die erneuerbaren Energien massiv schnell ausbauen wollen und auch müssen, Stichwort Klimaschutz, dass wir zum Beispiel aber auch Verfahrensbeschleunigung, Entbürokratisierung, auch schon mehrere Pakete auf den Weg gebracht haben, das Thema Wohnungsbau, also es liegt ja wirklich sehr viel und da kann man jetzt wirklich nicht sagen, das sei alles die Schuld der Ampel, denn die regiert jetzt gerade mal seit 2,5 Jahren, nicht mal. Und das heißt, da hat sich ja auch wirklich viel aufgestaut. Und hinzu kam dann ja, kurz nachdem die Ampel ins Amt kam, noch der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Dass wir hier Millionen von Menschen aufgenommen haben, integrieren müssen, dass die auch neue Wohnungen brauchen. Wir diese ganze internationale Kooperation rund um die Militärhilfen und so weiter. Das haben wir ja alles so, als wir diesen Koalitionsvertrag geschrieben haben, nicht kommen sehen. Und da stellen sich ja Herausforderungen, auch den regierenden Parteien, für die wir noch keine Antworten hatten und die wir gerade neu entwickeln müssen und mussten. Und das heißt, so eine Positionierung, so eine Vergewisserung, wie zum Beispiel auf unserem SPD-Bundesparteitag, wie wollen wir mit der Situation umgehen? Wo wollen wir denn das Geld hernehmen, was wir brauchen? Die ist dann auch notwendig, finde ich, damit die Leute wissen, woran sie sind, wofür wir kämpfen. Ob wir das dann am Ende durchkriegen mit unseren Koalitionspartnern. Das ist ja dann immer noch mal eine ganz andere Frage.
Wir nehmen uns heute einen besonderen Koalitionspartner von Ihnen vor und zur Brust, nämlich die FDP. Herr Fricke, wenn man Ihrem Parteichef so zuhört, könnte man denken, also wir sind ganz kurz vor einem ganz, ganz tiefen Absturz. Wie wäre es denn mal, wenn die FDP und auch die anderen Ampelparteien die Erfolge, die sie doch immer wieder behaupten, gehabt zu haben oder zu haben, in den Vordergrund rücken würden? Das ist ja auch eine Frage, was ich nach außen bringe, wie ich mit der Wahlbevölkerung kommuniziere. Und wenn man immer nur das Negative in den Vordergrund stellt, wird es ein bisschen schwierig mit politischen Wahlerfolgen in der Zukunft.
Ja und nein. Ich muss erst mal von uns widersprechen. Diese Frage, der Bürger will da, dass es ruhiger ist, ist genau die Gefahr, die ich für unsere Demokratie sehe. Wenn wir in einer Zeit leben, in der sich so viel verändert, in der wir so viele wirklich Herausforderungen auch haben, dann ist es die Aufgabe einer Politik und von demokratisch verantwortungsvoll handelnden Parteien zu sagen, das wird so kommen. Wir werden uns ändern müssen. Wir sind nicht mehr in dieser Position der letzten Jahre, wo die alten Gewissheiten funktionieren. Wenn wir wirklich den Klimaschutz ernst nehmen, müssen wir an der Stelle was verändern. Dann kommt ein Unterschied zum Beispiel Beispiel zwischen uns beiden. Wir sagen, dann müssen wir auch auf bestimmte Dinge verzichten, wenn wir auf der anderen Stelle Geld für anderes brauchen. Da sagt die SPD dann eher nein, dann müssen wir gucken, wo wir mehr Gelder herbekommen und dann machen wir die Diskussion. Aber es ist essentiell für eine Demokratie, dass klar ist, Leute, es geht nicht einfach ruhig weiter. Wir müssen diskutieren und dann komme ich zu Ihrer Frage, dann müssen wir zeigen, was wir gemacht haben auch, aber müssen auch zeigen, was noch zu tun ist. Und da sage ich dann, für mich ist das beste Beispiel, das, was gerade auch erwähnt wurde, wie sind wir denn mit dem Angriffskrieg umgegangen? Deutschland war finanziell und organisatorisch bei aller Kritik an dem, was passiert ist, in der Lage, die Mittel, die Organisationsfähigkeit hinzubekommen, um die Ukrainer zu integrieren, bei gleichzeitig hohen Migrationsfragen, die wir noch zu lösen hatten. Wir waren in der Lage und sind heute derjenige, der der Ukraine am meisten hilft mit Mitteln, was andere gar nicht getan haben, auch mit militärischen Mitteln. Wir haben unsere Position zur Waffenlieferung mit unterschiedlichen Diskussionen etwa bei Taurus, aber in der Sache geändert. Wir haben da ganz viel gemacht, was Deutschland in seiner Verantwortung auch dahin gebracht hat, wo es ist, nämlich als großer Mittelstaat, wo ich aber auch sage, wo wir immer aufpassen müssen, dass wir in Europa kein Primus inter pares sind, sondern dass wir in einer Mittelsituation sind, wo wir den Rest Europas übrigens dann auch noch mitgenommen haben.
Geht so.
Ja, aber wenn ich das sehe, wie schwierig das ist und wenn ich sehe, wie wenig unsere französischen Freunde zum Beispiel für die Ukraine tun, dann muss ich sagen, oh, haben wir gut gemacht. Man kann darüber streiten, ob alles richtig war. Und da bleibt noch was Zweites, das möchte ich auch noch sagen. Wer nichts macht, wer ruhig ist, sagt, Leute, ich kümmere mich schon, der macht niemals Fehler. Und ich mache lieber als Politiker mal einen Fehler, wenn ich weiß, dass ich 9 andere Sachen richtig gemacht habe.
Das heißt, wir müssen jetzt, wenn Sie sagen, die Ampel hat ja Bestand, die will das bis zum Ende zusammenbleiben. Also vor jedem Parteitag, vor jedem Wahltermin, da gibt es ja 2 oder 3 wichtige in diesem Jahr, immer damit rechnen, dass Koalitionspartner so ein bisschen tun, als würden ihnen gerade die Sicherungen durchbrennen, als würden sie die Ampel aufs Spiel setzen. Aber das ist alles so ein bisschen heiße Luft und danach geht es wieder weiter und man rauft sich zusammen.
Naja, also ich meine, gut gefallen tut mir das natürlich auch nicht, wenn ich manche Dinge dann in der Presse lese. Also eine Reform, die wir gemeinsam gemacht haben, dass die dann schon wieder in Frage gestellt wird. Also für mich zum Beispiel jetzt das Bürgergeld, das schmeckt mir jetzt nicht, wenn ich das lese. Und da würde ich mir natürlich schon wünschen, dass das eine oder andere dann eher intern bleibt. Aber am Ende muss ich sagen, ja, ist es das Recht auch der FDP, ist es das Recht auch der Grünen. Und die Grünen zum Beispiel haben ja auf ihren letzten Parteitagen massiv darum gerungen, bleiben sie in der Ampel. Die FDP hatte eine Mitgliederbefragung darüber, die aber auch Anfang des Jahres so ausgegangen ist, dass sie bleiben. Und ich glaube, das ja mit Gründen. Aber klar, also ich meine, muss man sich schon darauf einstellen, dass es Diskussionen gibt. Aber ich glaube, dass das Entscheidende ist, worauf man sich am Ende einigt. Und diese Haushaltsauseinandersetzung, die jetzt dieses Jahr kommt, wird sicherlich eine große Herausforderung, weil sich da die Umverteilungsfragen stellen, an denen wir, glaube ich, die größten Differenzen grundsätzlich haben. So, also es wird nicht leicht.
Ich glaube, es geht auch bei dem, was Sie jetzt vorschlagen, um mehr als um die einzelnen Vorschläge. Es geht eigentlich um einen Klimawechsel. Das ist, glaube ich, die Idee auch immer des freisinnigen Denkens. Und ich habe mir mal eine Formel zurechtgelegt. Die FDP will eigentlich einen Sozialstaat als Leistungsstaat. Das war ursprünglich der Sozialstaat, der war ein Leistungsstaat. Das war dieses Zusammengehen von Sozialdemokratie und FDP oder Freisinn in der Schweiz. Und auf was das zusteuert, wenn ich das so beobachte, jetzt ist ein leistungsloser Sozialstaat, der immer mehr einfach, ja, immer mehr verteilt, immer mehr verteilt. Da können Sie so ausatmen. Wissen Sie, ich war mal Unternehmer und FDP-Präsident und FDP-Parlamentarier und ich habe das erlebt, was das heißt.
Schweiz.
Ja, in der Schweiz. Sogar nur regional. Oh. Aber bevor Sie auf der Welt waren, ja?
Oh, da bin also, ich mir nicht sicher.
Ja. Also gut. Ich will Ihnen nur sagen, aus meiner Erfahrung heraus, das spielt eine riesige Rolle, dass eine Animation da ist zur Leistung. Und die, ich beobachte das, die fehlt mir. Vielleicht irre ich mich total, aber ich sehe das so.
Aber also der Punkt der FDP, den Sie jetzt gerade versuchen zu machen, also Punkt Bürgergeld, Sie haben ja gerade erst mal die Verschärfung der Sanktionen beschlossen, alle gemeinsam. Und die FDP stellt sich jetzt hin, wir wollen den sogenannten Totalverweigerern sofort Mittel kürzen. Es trifft 15.000 Menschen ungefähr. von 5,5 Millionen Bürgergeldempfängerinnen und Empfängern.
Aber die 15.000 wären okay.
Diese 15.000, also es gibt ja die Mittel. Es gibt ja die Sanktion, es gibt ja die Sanktion, in drei Stufen dann dazu zu kommen. Lohnt sich der bürokratische Aufwand für 15.000 Menschen, das durchzuziehen? Wie sieht das vor? Und ich möchte auf das Argument zurückkommen. Wenn Sie sagen, es soll so eine neue Stimmung geschaffen werden, schaffen Sie das nicht, wenn Sie so ein Signal setzen, was eigentlich völlig ins Leere läuft. Und das ist das würde ich sagen, ist Show. Das ist nichts, womit Sie wirklich weiterkommen, außer dass Sie Wasser auf die Mühlen derer kippen, die ohnehin Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger sehr kritisch sehen, vieles verunglimpfen. Und es führt zu einem größeren bürokratischen Aufwand, als sich darum zu kümmern, von den 3,9 Millionen erwerbsfähigen Bürgergeldempfängern viele in den Arbeitsmarkt zu bekommen.
Was wir seit jetzt insgesamt, wenn man das Hartz-IV-Ding vornimmt, seit mehr als 15 Jahren versuchen und stetig erkennen, dass der Anteil derjenigen, die dort sind, und zwar, da muss ich auch sagen, wo man unterscheiden muss zwischen denen, die im Bürgergeld sind, die über Migration kommen, und denjenigen, die über gewisse Zeit in die Fortbildung reingekommen sind, da sind. Jetzt muss ich aber bei den ganz vielen Sachen, die ich gesagt habe, erstens, es ist doch gerade weniger Bürokratie, wenn ich nicht das dreistufige Verfahren mache, sondern ich habe an der Stelle, und wenn ich mit den Mitarbeitern der Agentur spreche, sage, ich habe an der Stelle Leute, die genau wissen, wie das Verfahren läuft, die genau wissen, wann sie an welchen Punkt kommen. Und ich bin der Meinung, dass wenn ich, und damit sage ich ganz bewusst, Sie haben vollkommen recht, es ist eine Minderheit, aber diese Minderheit sorgt ja gerade dafür, dass diejenigen, denen ich helfen will und muss.
Denn da?
Es geht mir nicht. Nein. Sehen Sie, das ist der Unterschied. Eine Wende nach dem Motto zu machen, ich muss genau gucken, wie es kostet. Ich muss die Wende nach dem Motto machen, gehe ich weg, und da stimme ich zu, gehe ich weg von der Frage, jemand, der nicht leisten will. Und es sind erkennbar, und wenn es nur 1.500 wären, die nicht leisten wollen, dann muss ein Staat sagen, nein, ich möchte diese Menschen nicht, die sagen, ich will nicht leisten, aber ich will trotzdem das Geld haben. Und gerade deswegen, weil ich ja will, dass Bürgergeld funktioniert, muss ich dafür sorgen, dass es akzeptiert wird, und ich muss gleichzeitig auch zeigen, dass
Sie den Mindestlohn erhöhen, wenn Sie wollen, dass es
akzeptiert jetzt kommen Sie auf ein anderes Thema. Ich bleibe noch mal an der Stelle dabei, bei der Frage, dass ich Bürgergeld an der Stelle für wichtig halte, weil ich glaube, dass es essentiell notwendig ist, um überhaupt aus der Situation herauszukommen, dass ich eben nicht arbeite.
Aber Herr Fricke, wenn ich da mal kurz drauf eingehen darf, also auch wenn man sich die Zahlen aus dem Hartz-IV-System noch anguckt, da waren es 3%, die überhaupt Sanktionen bekommen haben. 97% nicht. Und bis heute ist es so, dass von denjenigen, die eine Sanktion bekommen, da hat sich wenig dran geändert. 90% sind, weil sie einen Termin nicht wahrgenommen haben. So.
Ist das in Ordnung, wenn sie einen Termin nicht wahrnehmen?
Nein, deswegen gibt es ja auch die Sanktionen.
Ja,
und das haben wir
aber
auch miteinander beschlossen.
Nicht beim zweiten, nicht beim dritten.
Doch. Beim ersten Mal sind es 10% für einen Monat, beim zweiten Mal 20% für zwei, beim dritten Mal 30% für drei.
Und danach
dann haben wir jetzt noch mal beschlossen, dass diejenigen, dann bleibt es bei den 30% für drei. Dann haben wir miteinander beschlossen, dass es eben für Totalverweigerer, also diejenigen, die sich auch ein konkretes Jobangebot bekommen, das also ohne guten Grund nicht annehmen, dass da die Leistungen komplett gestrichen werden können, außer die Miete. So. Und das haben wir gerade erst durchgebracht. Und jetzt dieses Thema schon wieder aufzumachen, anstatt mal zu gucken, wie wirkt das denn, wie läuft das denn, sondern schon wieder auf dieses Thema Bürgergeld zu gehen, wo man halt wirklich nur einen sehr kleinen Teil hat, die wirklich hartnäckige Verweigerer sind, wo wir gerade beschlossen haben, dass die Leistungen komplett gekürzt werden können, was schon eine wirklich harte Sache ist.
Befristet, so. Muss man wieder sagen, befristet komplett gekürzt werden können. Man muss immer die ganze Präzision
an der Stelle sehen. Aber dass man da direkt schon wieder auf dieses Spielfeld gehen muss und das weiter anheizt, das verstehe ich zum Beispiel nicht.
Ja.
Ich fände es halt
aber
sinnvoll,
darüber
zu sprechen.
Ihr macht doch die Schuldenbremse jeden Tag seit über 10 Monaten. Kommt jeden Tag von der SPD ein neuer Vorschlag zur Schuldenbremse. Und ich bin mir auch sicher, es wird morgen ein neuer kommen. Es wird auf den nächsten Gremiensitzungen was Neues zur Schuldenbremse. Und das akzeptiere ich auch. Das ist in Ordnung. Und ich glaube auch da, um das nochmal bei den Totalverweigern zu sagen, man kann genau der anderen Meinung sein. Das ist eine vertretbare Position. Wir vertreten die andere. Und warum haben wir denn die Lösung so gefunden, wie sie ist? Weil sie jetzt ein Kompromiss war, den wir aber nicht für ausreichend halten. Ihr sagt dann als SPD beim nächsten Mal, wir machen es trotzdem nicht anders. Dann ist aber auch klar, wer will was. Und das finde ich gerade an der Stelle auch gut. Stimme aber zu, dann musst du deinen eigenen Wähler erklären, warum du es nicht durchgekriegt hast. Und unser Diskurs, auch den wir hier machen, zeigt, warum nicht. Das ist Demokratie.
Also Sie stehen jetzt der
SPD eine Reformüberzeugung zur Schuldenbremse zu, weil Sie ja, ganz sicher wissen, dass diese Reform so nicht kommen wird in der Koalition, weil Sie davor stehen. Stimmt es denn, dass Sie versuchen, jetzt vielleicht diese Schuldenbremse auf eine ganz andere Art durchzusetzen, mit vor allem den Länderministerpräsidenten der Union, also mit CDU, CSU gegen Ihren Koalitionspartner, der riecht ja schon Lunte und sagt, also das wäre, sagt Volker Wissing, das wäre ja dann das Ende der Ampelkoalition. Also diese Herzensangelegenheit der Schulden, also die Reform der Schuldenbremse, die die SPD da hat, würden Sie das riskieren, damit die Ampel aufs Spiel zu setzen?
Ich bin mir sehr sicher, dass wir das nicht tun würden. Nein. Aber natürlich ist es schon bemerkenswert, dass auch die unionsgeführten Länder diese Problematik ja immer wieder aufbringen. Allen voran ja zum Beispiel Kai Wegner aus Berlin, der ja auch sehr klar in den Diskurs da mit Friedrich Merz auch geht und die Position angreift, weil gerade die Länder natürlich auch die Fesseln der Schuldenbremse aktuell extrem merken und sehen, welche harten Einschnitte sie machen müssen aktuell und dass man in eine Krise herein halt am besten eigentlich nicht spart, sondern das, was wir bräuchten, wäre ein Investitionshaushalt. Investitionen in erneuerbare Energien wegen den Strompreisen, in unsere Infrastruktur, Schulen und so weiter. Muss man dazu sagen, wir haben auch schon 100 Milliarden Euro für Investitionsinfrastrukturen locker gemacht. Also da passiert ja auch was. Aber gerade bei einer schwächelnden Konjunktur zu sparen, tut uns halt extrem weh, weil wir der Überzeugung sind, dass wenn es halt nicht gut läuft, dass man dann am besten Programme auflegt, damit die Wirtschaft wieder angekurbelt wird.
Die FDP hat Ihnen jetzt Vorschläge gemacht, die Rentenpolitik,
ja, aber da muss ich halt sagen, das ist ja teilweise, ich meine, alles legitim, diese Vorschläge auf den Tisch zu legen, haben wir ja schon mehrfach jetzt festgehalten. Aber dann muss man sich schon auch angucken, was, also manche Punkte, glaube ich, da passiert auch schon einiges. Bürokratieabbau zum Beispiel, bin ich sofort dabei, total gerne. Können wir machen, sind auch andere Punkte dabei, wo ich sage, kein Problem, können wir drüber reden. Manche sind aber auch sehr klar halt, ja, parteipolitische Profilierung, Wahlkampftaktik, wo ich sage, nein, gut, sparen wird man damit nicht viel. Bürgergeldsanktion war jetzt das eine, das andere wäre jetzt zum Beispiel die Rente nach 45 Beitragsjahren. Es ist auch jetzt schon ja gut möglich, über das Renteneintrittsalter hinaus zu arbeiten. Für jede immer 2 Monate, die man drüber gearbeitet hat, sozialversicherungspflichtig, kriegt man Rentenpunkte dazu. Das heißt, nach einem Jahr, dass man über das reguläre Renteneintrittsalter rausgearbeitet hat, hat man 6% mehr Rente. Das ist schon ordentlich, das lohnt sich auch jetzt schon. Oder wenn man halt neben der Rente nebenher arbeitet, nicht mehr sozialversicherungspflichtig, dann ist es auch deutlich günstiger.
Gut, also da gibt es schon Möglichkeiten. Durch einige Themen in der Ampelkoalition gehabt.
Sehen Sie dies mit 63. Mir fällt auf, das ist einfach eine Zahl. Wir machen es nicht mit 63. Es ist ein ganz großes gesellschaftliches Problem, dass wir ältere Leute nicht weiter beschäftigen. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, was für Substanz man verzichtet, wenn man sagt, man ist überaltert. Die Gesellschaft überaltert. Hätten Sie das mal im 19. Jahrhundert den Leuten gesagt, euer Vater, euer Sohn wird mal 60 statt 38?
Darf ich jetzt? Aufhören.
Ja.
Die müssen doch nicht
mit 63 aufhören. Nein, ich will ja auf etwas hinaus. Lassen Sie mich das reden. Und da wäre, ja, es ist wirklich wahr. Sehen Sie, das wäre eine Aufgabe Ihrer Partei, die Wirtschaft zu gewinnen, um diese Öffnung, dass man die Leute weiter beschäftigt, dass man auf sie zugeht, dass man sagt, komm, ich brauch dich. Ich mach's mal mit einem Kürzel, damit's ganz klar ist, was ich meine. Die Jungen rennen schneller und die Alten kennen die Abkürzung. Wir verzichten darauf, auf die Abkürzung verkennen. Ich will nur sagen, es ist nicht einfach an diesem 63 festhalten. Es geht darum, dass man die gesellschaftliche Ausrichtung auch ins Auge nimmt. Und da sind Ihre Unternehmer in der Pflicht. Da muss Ihre Kritik an Ihrer Klientel ansetzen.
Der Titel der Sendung lautet ja, wie weit würde die FDP jetzt gehen bei dieser Profilierungssuche, was dem auch möglicherweise durch die Wahlergebnisse, die demnächst zu erwarten sind, dann noch verstärkt wird. Der Herr Söder aus Bayern hat ja gesagt, diese Ehe zu dritt, da ist schon die Scheidungsurkunde ausgestellt durch das, was die FDP jetzt veröffentlicht hat. Jetzt, bevor man zum Familienrichter geht, könnte es ja noch die Möglichkeit geben, den Therapeuten aufzusuchen. Was muss die Ampel jetzt eigentlich tun, um sagen wir mal, wieder in dieses Fahrwasser zu kommen, dass man sie auch ernst nimmt, dass man ihr zutraut, dass sie die Probleme in dieser krisenhaften Situation lösen kann?
Also Sie sprachen vorhin ja von der Sollbruchstelle. Und da würde ich sagen, das ist der Bundeshaushalt 2025. Das wird eine riesige Herausforderung. Nach dem jetzigen Stand der Dinge fehlen 25 Milliarden Euro ungefähr. Und bei wenn die FDP weiter daran festhält, die Schuldenbremse nicht ein weiteres Mal auszusetzen. Wir müssen ja gar nicht bis zur Reform gehen, wofür es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag braucht. Man könnte, die Koalition könnte, wenn sie sich einig wäre, die Schuldenbremse aussetzen.
Das wäre natürlich verfassungswidrig.
Herr Fricke, das ist in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts können Sie sehr genau nachlesen, was die Kriterien dafür sind. Eben. Genau, Sie können mit einer guten Begründung, und da werden wir mal schauen, was die Milliarden für die Ukraine-Hilfe noch alles bedeuten. Heute gab es die Meldung, dass alleine die Brigade, die für Litauen zur Verfügung gestellt wird, 11 Milliarden Euro kosten würde. Es geht doch darum, dass Sie das begründen könnten, wenn Sie von Notlagen sprechen und sie gut erklären. Das steht im Urteil und es gibt die Anleitung
nicht
dazu.
Sie haben gerade etwas unterstellt.
Unterstelle Ihnen, dass Sie theoretisch diese Schuldenbremse aussetzen könnten, wenn Sie es das gut nicht begründen.
Nein, Sie müssen einen Grund haben, der Verfassung entspricht. Ja. Aber da reicht es eben nicht, wie Sie sagen, wenn sich die Koalition einig ist. Das ist doch gerade das, was das Verfassungsgericht gesagt hat. Es muss eine Notsituation sein. Es kann nicht etwas sein wie der Ukraine-Konflikt. Ich darf vielleicht die Position zu Ende bringen. Es darf nicht etwas sein, was bereits existiert und seit längerer Zeit. Es muss etwas Besonderes hinzutreten. Und da reicht nicht eine Brigade, die man politisch entscheidet. Da reicht auch nicht der Ukraine-Konflikt.
Kharkiv einnimmt.
Jetzt bilden Sie aber was ganz anderes gerade.
Nein, ich bilde überhaupt nichts ab.
Doch.
Sie haben in einem Krieg wie Russlands gegen die Ukraine, haben Sie eine fortdauernde Notlage. Können nicht sagen, nur weil der Krieg 2022 begonnen hat, können wir keine Entwicklung
Der Verfassung.
Nein, das ist eine
Interpretationssache.
Lesen Sie das Urteil, da steht es genau drin. Was ich aber sagen will, ist, der Haushalt wird die Sollbruchstelle. Und wenn der Haushalt tatsächlich, wenn Sie sich tatsächlich darauf einigen, wird die Koalition halten. Wenn Sie sich in dem Haushalt nicht zurechtfinden und sagen, wenn die SPD sagt, unsere Sozialpolitik ist hier nicht mehr abgebildet, wenn die Grünen sagen, wir machen für das Klima zu wenig, und wenn die FDP sagt, wir können unsere Klientel nicht mehr vertreten, weil die Wirtschaft leidet, dann wird es auseinandergehen. Und das wird meiner Ansicht nach wenn es eine Entscheidung gibt im September, wenn die Landtagswahlen in Ostdeutschland sind, die für alle drei Ampelparteien eine ganz bittere Nummer werden könnten, wenn die AfD so groß wird, wie es in den Prognosen derzeit ist.
Blicken Sie da wie das Kaninchen auf die Schlange?
Wie das Kaninchen auf das andere Kaninchen im Wettbewerb darum, das Land nach vorne zu bringen und nicht auf eine Schlange. Also wenn ich da auf eine Schlange blicken würde, dann wäre ich als Politiker fehl am Platz. Ich kann doch nicht da wegen der Frage sagen, oh, das könnte gefährlich werden. Wir wollen voran, wir brauchen eine Wende, und ich muss das aber noch mal klarstellen, weil das die alte Diskussion ist. Das Wort Notsituation steht in der Verfassung. Das Gericht hat ausdrücklich gesagt, man kann nicht einen schlechten Zustand, einen schwierigen Zustand nehmen. Ich gebe Ihnen unumwunden Recht, Frau Dunz. Wenn wir etwas Besonderes an der Front in der Ukraine erleben, aber mit Verlaub, dann reden wir über ganz andere Probleme, wenn wir da Fortschritte Russlands haben. Das ist nicht die Diskussion. Aber du kannst nicht eine gegenwärtige Situation, das verbietet die Verfassung. Dadurch kann auch nicht eine Koalition sagen, wir suchen uns das jetzt mal aus, ob es eine Notsituation ist. Da würde dann entsprechend das auch kommen.
Eine Notsituation ist politisch zu definieren?
Nein, eben gerade nicht. Das ist ja gerade das, was ich immer wieder...
Grundgesetz sagt ja nicht, das ist eine Notsituation,
deswegen hat das Grundgesetz ja gerade gesagt, Notsituation und nicht eine schwierige. Und das Verfassungsgericht hat auch deutlich das erklärt und hat gesagt, an welcher Stelle dass ein plötzliches Ereignis, auf das man reagieren muss, und nicht die Fortsetzung einer schwierigen Situation. Und deswegen ist es eben keine einfache politische Entscheidung. Und das ist das, was wir sehen müssen. Und dann muss man mit dem Geld auskommen und kann nicht den bequemen Weg sehen, sagen, das Geld reicht nicht. Och, dann erkläre ich mal eine Notsituation, weil ich mir politisch einig bin und weil es ja schwierig ist. Das ist genau das, was die Schuldenbremse bei uns nicht erlaubt.
Herr Fricke, Sie haben es jetzt mit Ihren verfassungsrechtlichen Expertisen geschafft, dass ich Ihnen die letzte Frage nach der Zukunft der FDP nicht mehr stellen kann. Das macht dann beim nächsten Mal.
Zu stellen.
Gut, möglicherweise ist es dann auch so besser ausgegangen. Ich bedanke mich bei Christina Dunz, bei Annika Klose, bei Otto Fricke und bei Frank A. Meyer. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen bei Phoenix in unserer Europawoche, der Woche vor den wichtigen Wahlen, also nicht die Woche vor der Wahl, aber eine Europawoche im Hinblick auf die Wahl. Morgen um 20.15 Uhr die Dokumentation Gekaufte Politik, Europa in der Korruptionskrise und danach dann im Anschluss zu diesem Europathema die Phoenix-Runde mit dem Titel Europawahl 2024, Rechtsruck in der EU. Aktuelles bei Phoenix der Tag mit Thomas Bade, darin unter anderem die Pressekonferenz des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan in Ankara. Bleiben Sie bei uns.